Ja, wie angekündigt, heute die letzte Predigt zum Jahresthema. Was gibt es noch zu unserem Jahresthema zu sagen? Wir werden uns heute nochmal einer grundsätzlichen Frage widmen, die mit dem Advent zu tun hat und die mit der Spannung zu tun hat, die Steffen eben schon geschildert hat, dass wir in dieser Welt leben als Christen und gleichzeitig warten darauf, dass Jesus noch einmal sichtbar wiederkommen wird und er dann eine neue Welt schaffen wird. Daraus ergibt sich nämlich die Frage, wenn wir auf eine neue Welt warten, warum sollten wir uns dann eigentlich noch für diese Welt hier einbringen? Oder anders formuliert, bringt es überhaupt noch was, hier und jetzt etwas Gutes für diese Welt und für die Schöpfung zu tun, für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, wenn diese Erde früher oder später eh zu einem Ende kommt? Wie können wir damit umgehen? Martin Luther soll dazu angeblich gesagt haben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das könnte vielleicht eine Antwort auf die Frage sein. Aber mal ganz ehrlich, ist das Mut oder ist das Übermut? Denn warum soll ich bitte noch einen Apfelbaum pflanzen, wenn am nächsten Tag alles vorbei ist? Also, bitte, ist nicht jeder Apfelbaum, der gepflanzt wird, ein Himmelfahrtskommando in dieser Welt? Ist angesichts eines drohenden Endes der Erde nicht alles, was wir für unsere Mitmenschen und die Erde Gutes tun, ein Himmelfahrtskommando? Darum soll es gehen. Und ich habe die Predigt dazu, wie eben schon gesagt, überschrieben, am achten Tag leben, als wenn es keinen neunten gäbe, die Zukunft der Schöpfung. Ja, und ich muss sagen, es ist mir ganz schön schwer gefallen, die Predigt dazu vorzubereiten, denn was die neue Welt Gottes und die Zukunft der Schöpfung angeht, da stoßen wir ziemlich schnell an die Grenzen unserer Erkenntnis. Und auch die Bibel sagt da nicht alles ganz deutlich. Aber ich hoffe, wir kommen unserer Frage trotzdem etwas auf die Spur. Beginnen möchte ich mit einem Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. In Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Es ist ein Gleichnis über die Endzeit. Das heißt, Jesus sagt hier in diesem Gleichnis etwas darüber, wie wir dem Ende entgegenleben sollten. Wie wir uns verhalten sollen auf dem Weg, bis er wiederkommt. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Silbergeld. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, dem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die 5 Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, Herr, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du schlechter und fauler Diener. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammel, wo ich ausgestreut habe, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnützigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Wie also sollen wir der Wiederkunft Jesu entgegenleben? Was sagt uns dieses Gleichnis? Wie verhalten sich die Diener, als ihr Herr weggeht und sie als Verwalter einsetzt? Die ersten beiden, die investieren die Talente. Also Talente ist ja die Maßeinheit für das Geld damals gewesen und verdoppeln diese Talente. Aber der dritte Verwalter, der vergräbt sein Talent, weil er Angst hat vor seinem Herrn und vor dem, was da vielleicht kommen könnte. Deswegen geht er lieber auf Nummer sicher, versteckt das Talent, anstatt es einzusetzen. Er schiebt eine ruhige Kugel, denn er weiß, das ist ein Risiko, wenn er das Talent nicht vergraben würde. Es könnte ja richtig nach hinten losgehen. Mich erinnert dieser dritte Verwalter an die Skeptiker, die fragen, ja, was bringt das, wenn ich mich für die Bewahrung der Schöpfung einsetze? Was kann ich da schon tun mit meinem einen Talent, das mir zur Verfügung steht? Ich bin doch ohnmächtig gegenüber den vielen, die da Böses im Schilde führen in dieser Welt. Das muss der Herr Jesus richten. Das muss der Herr Jesus richten, wenn er wiederkommt und die ganze Welt neu macht. Und wer weiß, was uns da blüht. Also wenn dann so oder so alles vorbei ist, na, dann lohnt sich das ja auch jetzt und hier eh nicht mehr, da was zu investieren. Und so passiert es vielleicht, dass auch wir unsere Talente vergraben. Also, dass wir das, was wir eigentlich für diese Welt einsetzen könnten, nicht einsetzen. Sodass im Notfall, im besten Fall dann noch zumindest was für uns da ist. Sicher ist sicher, wenn man es vergräbt. Gott wird ja eh was Neues schaffen, da kann ich ruhig gelassen sein. Hier an dieser Stelle merken wir, die Hoffnung auf eine neue Welt, die wir uns ja auch gerade im Advent bewusst machen, die hat 2 Seiten. Erstens hat sie einen großen Vorteil. Die Hoffnung, die wir haben, die gibt uns Gelassenheit. Ja, wir müssen nicht in Panik verfallen, weil so viel noch verkehrt läuft in dieser Welt. Wir brauchen uns nicht verrückt zu machen, weil wir eine Hoffnung haben. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite. Denn nicht selten ist mein Eindruck, die Aussicht auf eine neue Welt gibt uns zu viel Gelassenheit. Warum sonst machen uns Menschen, die nichts mit Jesus, nichts mit dem Glauben am Hut haben, so oft vor, wie man sich für diese Erde engagiert? Sodass ich manchmal nur mit offenem Mund dastehe und staunen kann. Zum Beispiel vor einem Jahr habe ich ein Balkonkraftwerk für meine Garage geschenkt bekommen. Und zwar von einem ganz entfernten Bekannten, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Der hatte so einen Aufruf gestartet, dass er 4 Balkonkraftwerke verschenken will. Habe ich mich natürlich schnell gemeldet. Ja, Schnäppchenjäger. Ja. Warum hat er das gemacht? Es ist nicht so, dass der nicht wusste, wohin mit seinem Geld. Aber er war frustriert, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet und dass so wenig unternommen wird. Aber das hat bei ihm nicht dazu geführt, interessanterweise, dass er den Kopf in den Sand gesteckt hat oder dass er sich zu gelassen zurückgelehnt hat und gesagt hat, ja, das müssen eben andere machen, sondern er hat überlegt, was er mit seinen Mitteln tun kann. Das hat mich fasziniert. Und zugleich habe ich mich gefragt, warum habe ich eigentlich noch keinen Christen erlebt, der sowas macht? Und das verstärkt meinen Eindruck, dass wir Christen eher zu viel Gelassenheit haben. Und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, neigen wir aufgrund unserer Hoffnung vielleicht dazu, gegebene Umstände und auch Missstände in dieser Welt eher mal lieber hinzunehmen, anstatt etwas dagegen zu unternehmen. Anstatt unsere Talente, die Gott uns mit unserem Leben mitgegeben hat, in Liebe für Gottes Schöpfung und für die Menschen um uns herum zu investieren. Wie oft vergraben wir sie lieber, um auf Nummer sicher zu gehen, damit am Ende für uns auf jeden Fall noch was übrig bleibt. Oder vielleicht auch, weil es so anstrengend ist. Es ist ja anstrengend, auch mein Talent einzusetzen. Es ist sehr bequem zu sagen, die Welt geht ja zu Ende, ich kann nichts mehr tun, Gott muss das machen. Diese Haltung, die kommt so fromm und geistlich daher. Ja, Gott wird das machen, ich kann doch nichts mehr tun. Aber ein lieber Kollege von mir hat mal dazu gesagt, es ist nichts anderes als eine faule Ausrede. Weil es uns zu anstrengend ist. Schlicht und einfach zu anstrengend. Und deswegen ist auch das harte und wirklich vernichtende Urteil, dass der Herr zu seinem dritten Verwalter sagt, als er zurückkommt, du bist ein schlechter und fauler Diener. Damit zeigt uns das Gleichnis die Haltung, ich kann nichts tun, die Welt geht ja eh zu Ende, ich vergrabe lieber mein Talent. Diese Haltung ist nicht geistlich oder fromm. Nein, ich glaube, sie hat tatsächlich keinen Anhalt in der Bibel. Im Gegenteil sogar. Wenn wir alle so leben wie dieser dritte Verwalter, dann haben wir die Hölle auf Erden. Also wenn alle nur noch so leben, als wenn es kein Morgen gäbe, wenn jeder nur noch an sich denkt, daran, wie er seine Talente vergraben kann, wenn jeder sagt, ja, ich genieße die Welt und nach mir die Sintflut, dann wird es finster, wie Matthäus schreibt, und dann wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn dann stürzen wir die Erde mit unserem Egoismus in den Abgrund, weil wir nur noch damit beschäftigt sind, die Talente zu sichern, die wir haben, also die Lebensmöglichkeiten, die Gott uns in unserem Leben mitgegeben hat, für uns zu nutzen. Das ist die Hölle. Dass Jesus eine ganz andere Haltung erwartet, wird bei den ersten beiden Verwaltern deutlich. Sie setzen das, was ihnen der Herr gegeben hat, ein und verdoppeln es sogar. Das bedeutet, sie müssen sich Gedanken machen, überlegen, wo macht es Sinn zu investieren, gut zu wirtschaften, aber es bedeutet eben auch, was zu riskieren. Nicht zu vergraben, sondern einzusetzen, das bedeutet, etwas zu riskieren. Diese beiden ersten Verwalter stellt Jesus als Beispiel für uns hin und sagt, macht es so. Macht es wie diese beiden ersten Verwalter. Geht in die Vollen. Setzt ein, was ich euch anvertraut habe. Denn solange ich nicht sichtbar hier bei euch auf dieser Erde bin, übergebe ich euch die Verantwortung. Und Jesus sagt, natürlich überlegt, wie ihr die Talente einsetzt, die ich euch anvertraut habe. Vergrabt sie nicht, sondern riskiert euch für die Menschen und für diese Welt. Ihr dürft Gelassenheit haben, ja, aber bitte auch gestalten. Also wir merken in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, da sind wir gefragt. Wir sind gefragt, gute Haushalter zu sein. Wir dürfen gelassen sein, denn Jesus kommt wieder, ja, aber wir sind gefragt zu gestalten. Und die Möglichkeiten, die Jesus uns mit unserem Leben gegeben hat, für diese Welt und für die Menschen in dieser Welt einzusetzen. Solange und so gut wir können. Das finde ich so toll an diesem Gleichnis. Jeder darf das genau nach seinen Kräften und nach seinen Möglichkeiten tun. Also der eine Verwalter bekommt ja 2 Talente und erwirtschaftet 2 Talente. Der andere Verwalter hat 5 Talente und bringt am Ende 5 zusätzliche Talente. Und als dann der Herr nach langer Zeit wiederkommt, lobt er beide Verwalter auf genau die gleiche Weise. Ihre Leistung, die wird nicht unterschiedlich bewertet. Der Herr sagt zu dem, der 2 Talente erarbeitet hat, genauso wie zu dem, der 5 Talente erarbeitet hat, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Da gibt es keine Abstufung zwischen den beiden. Das Entscheidende ist also, jeder hat aus dem, was ihm zur Verfügung stand, etwas gemacht. Und das zeigt uns, es gibt hier keinen Platz für Leistungsdruck. Jesus überfordert dich nicht. Wir müssen nicht über alle Maßen geben, sondern wir sind schlicht und einfach gefragt, das einzubringen, was wir haben. Nicht mehr und nicht weniger. Jedem von uns sind unterschiedliche Möglichkeiten im Leben mitgegeben. Unterschiedliche viel Kraft, Zeit, Geld, Begabung. Und guter Haushalter zu sein, bedeutet nun nicht, möglichst viel zu geben, auch noch darüber hinaus, was ich kann, sondern einfach das, was ich habe, einzusetzen. Das, was in meinen Möglichkeiten steht. Das nicht zu vergraben. Klar ist also, während wir auf Jesus und auf seine Welt warten, neue Welt warten, fordert er uns heraus, hier in dieser Welt gute Verwalter zu sein. Unsere Talente nicht zu bunkern, sondern einzusetzen. Und die gute Nachricht dabei ist, jede und jeder von uns hat da auf seine Weise was einzubringen. Damit ist aber unsere Frage vom Anfang noch nicht ganz geklärt. Nämlich die Frage, lohnt sich das? Macht das eigentlich Sinn oder ist das am Ende nicht eigentlich alles vergeblich? Ist unser Handeln ein Himmelfahrtskommando, anders gesagt? Auf der Zeitachse der Geschichte dieser Welt ist mein Leben maximal ein Strich. Also dieser Strich ist eigentlich schon zu dick, aber sonst würdet ihr ihn nicht sehen. Das ist ja eigentlich nur ein ganz dünner Strich, mein Leben auf dem Zeitstrahl der Geschichte. Auch wenn ich kein Strich in der Landschaft bin, im Blick auf die gesamte Geschichte der Welt bin ich's. Ein Strich in der Geschichte der Welt. Und da stellt sich direkt die Frage nach dem Sinn, weil unser Leben so begrenzt ist, so kurz und ja, deswegen auch im ersten Augenblick so unbedeutend. Aber Achtung, es ist nicht unbedeutend. Unser Handeln hat Bedeutung. Warum? Der Grund ist, das ewige Leben, das erfüllte, das heilvolle Leben, das Jesus schenkt, das beginnt schon hier in dieser Welt. Im Neuen Testament ist Heil und ewiges Leben nämlich nicht etwas, was nur im Jenseits, nach unserem Tod, am Ende der Zeit stattfindet, sondern es fängt heute an. Es fängt heute an, wenn wir Jesus vertrauen. Weil Gottes Verhältnis zu uns Menschen sich nämlich verändert. Weil Gottes Verhältnis zu uns Menschen heil wird, kann unser Leben hier und heute heil werden. Und dadurch können sich auch die Verhältnisse in der Gesellschaft verändern. Das bleibt natürlich alles fragmentarisch. Das sind immer alles nur kleine Bruchstücke, aber immer wieder gibt es da kleine Lichter von Gottes Reich in dieser Welt und in unserem Leben. Das kommt nicht alles erst am Ende der Zeit. Wenn das so wäre, dann würde die ganze Bergpredigt von Jesus ja keinen Sinn machen. Weil wir Jesus vertrauen, verändert sich schon heute unser Leben und dadurch auch unsere Welt. Nicht erst in 100 oder in 1000 Jahren. Und deswegen ist es nicht sinnlos, wenn wir unsere Talente einsetzen. Denn das, was wir tun, hat Bedeutung für heute, für die Gegenwart. Es ändert etwas im Jetzt und Hier. Und genauso, wie wir von den Generationen vor uns geprägt sind, hat unser Handeln auch positive, vielleicht auch negative Auswirkungen für die nächsten Generationen. Deswegen lohnt es sich, unsere Talente auszugraben und einzusetzen. Für die ganze Schöpfung, für die Menschen, genauso wie für Tiere und Natur. Anderen Gutes tun, uns für die Schöpfung einsetzen, ist also nie ein Himmelfahrtskommando. Denn hat immer direkte Bedeutung für unser Miteinander hier und jetzt und für die nächste Generation. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 10 bringen das nochmal auf den Punkt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt die Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also hier steht das nochmal ganz am Anfang. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Also Da ist was, was wir erwarten. Was kommen wird, diese neue Welt. Aber auch wenn das am Ende aller Dinge kommt, sollen wir besonnen sein. Liebe üben. Egal wie nah oder fern es ist, dass all die Dinge, die wir als Menschen so lieb haben, ja, zu einem Ende kommen, sollen wir einander mit Liebe dienen, ein jeder mit der Gabe, die er hat. Wir sollen eben gute Haushalter sein. Nun ist hier in dem Bibeltext nur von der Liebe zu anderen Menschen die Rede. Warum sollte unsere Liebe im Sinne des Jahresthema auch die Liebe zur Schöpfung einschließen? Weil Gott die Welt, so wie sie ist, liebt und die Welt, so wie sie ist, nicht verworfen ist. Denn die Schöpfung, zu der ja auch wir gehören, ist Gottes Schöpfung. Und sie ist Gottes Werk. Und weil die Schöpfung, zu der wir voll dazugehören, weil sie Gottes Werk ist, ist sie wertvoll und erhaltenswert. Denn Gott ist mit seiner Liebe zutiefst mit seiner Schöpfung verbunden. Und deswegen sollen auch wir uns mit unserer Liebe und mit unseren Möglichkeiten nicht nur für uns, sondern eben für die ganze Schöpfung einsetzen. Nun lässt dieses Bibelwort in 1. Petrus aber keinen Zweifel daran, dass es da noch diesen Moment geben wird, wo alle Dinge, wie wir sie kennen und wie wir sie lieb haben, zu ihrem Ende kommen werden. Wie ist das zu verstehen, wenn Gott doch eigentlich seine Schöpfung so lieb hat? Es ist auf jeden Fall nicht so zu verstehen, dass Gott seine Welt jetzt schon verworfen hat. Also, dass das Ende der Welt jetzt schon wie so ein Damoklesschwert über der Erde schwebt und Gott nur noch darauf wartet, dass er endlich den Hammer fallen lassen kann. Nein, die Schöpfung ist Gottes Werk und von Gott geliebt und noch nicht verworfen. Aber klar ist, die Welt braucht eine Verwandlung. Denn die ganze Schöpfung seufzt, schreibt Paulus. Also nicht nur wir Menschen seufzen, die ganze Schöpfung seufzt und braucht eine Verwandlung. Denn auch wenn immer wieder in dieser Welt, auch in unserem Leben, Gottesreich aufleuchtet, wie ich eben gesagt habe, lässt die Bibel keinen Zweifel daran, auch in dieser Stelle, dass wir aus eigener Kraft das schaffen könnten. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass wir es eben nicht schaffen können, aus unserer Kraft Gottes Reich in dieser Welt zu verwirklichen. Das muss Gott machen. Und er tut das auch. Aber er tut es nicht, indem er die Welt am Ende zugrunde richtet, sondern indem er sie komplett verwandelt und ganz neu macht. Deswegen ist die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung in meinen Augen zutreffender. Die übersetzt an dieser Stelle nicht Ende, sondern Ziel. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen. Lasst euch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen und so weiter. Diese Übersetzung bringt zum Ausdruck, die Welt geht nicht einfach zugrunde, sondern Gott wird sie zum Ziel führen. Und sie wird ihr Ziel erreichen, indem Gott sie verwandelt und eine vollständige Transformation vollbringt, die wir Menschen nicht schaffen können, egal wie sehr wir uns anstrengen werden. Merkt ihr den Unterschied? Für mich ist das kein Wortspiel, ob da Ende oder Ziel steht. Denn das heißt für mich, da ist nicht ein Gott, der der Welt ein abruptes Ende setzt, weil er die Schnauze so gestrichen, voll von allem hat. Sondern da ist ein Gott, der vor Liebe für diese Welt glüht, so lange, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Und der die Welt selbst bis zu diesem Ziel hin trägt. Dieses Ziel mündet dann schließlich in eine neue Welt. Für mich ist das kein Wortspiel, sondern mich lässt das wirklich aufatmen, denn auf einmal macht da alles viel mehr Sinn. Dann ist das auf einmal kein Himmelfahrtskommando mehr, einen Apfelbaum zu pflanzen. Denn Gott liebt diese Welt und er wird sie zum Ziel führen. Deswegen ist nichts, was wir hier tun, nichts, was wir an Talenten, Lebensmöglichkeiten einbringen, ein Himmelfahrtskommando. Und zugleich ist aber auch klar, wir brauchen uns nichts einzubilden auf das, was wir tun, auf das, was wir leisten, auf das, was wir vielleicht Gutes tun. Gibt es keinen Grund, sich darauf was einzubilden, denn am Ende ist es nötig, dass Gott die Verwandlung und die neue Erde schenkt. Und weil das so ist, macht es Sinn, gute Haushalter zu sein, während wir auf Jesus warten. Es macht Sinn, gute Haushalter zu sein und jeden Tag, da wo wir leben, wo wir uns im Alltag bewegen, unsere Talente, unsere Kraft, unsere Begabung und all unsere Liebe gelassen und fröhlich für diese Welt einzusetzen. Amen.